Denn die ehemalige
Außenministerin
wieder in die Schlagzeilen geraten. Politischen Schaden für Österreich. Wehrte sich gegen die Meinung des Außen. Das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 14. Januar, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir, wie immer, zugeschaltet aus der wunderschönen, eiskalten, verschneiten Zarenstadt St. Petersburg, die Außenministerin AD, Dr. Karin Kneißl. Schönen guten Morgen, Frau Kneißl.
Guten Morgen, lieber Flavio von Witzleben, und einen schönen guten Morgen allen unseren Zuhörern.
Ja, Frau Kneißl, fangen wir erstmal mit Ihnen an, denn unsere treuen Zuhörer werden es sicherlich im letzten Podcast mitbekommen haben, denn Sie hatten einen schweren Unfall, einen Unfall mit einem Pferd kurz nach Neujahr.
Ja, aber es war kein echter Pferdeunfall. Ich bin ja kein, es war ein ganz normaler, wunderbarer Ausritt. Ja. Und beim Absteigen bin ich ein paar Zentimeter, eben, das Pferd ist sehr hoch, sieh mal ein kleiner Sprung. Ich habe den dutzende Male gemacht und es hat im Kniegelenk gekracht. Also es war, es klingt dramatischer Reiterunfall, aber es war kein echter Reiterunfall. Es war Pech.
Ein Fauxpas, wie auch immer man es nennen will.
Ja, es war ein Fauxpas, genau.
Ja,
es war ein
Fauxpas. Lassen Sie doch erstmal zu Beginn unsere Zuhörer wissen, Sie, letzte Woche hatte ich Sie noch aus dem Krankenhaus empfangen. Da war ich selber ganz entsetzt darüber, wie ich Sie da vorgefunden habe. Jetzt, Frau Kneißl, sind Sie zumindest wieder in Ihrer schönen Altbauwohnung in St. Petersburg. Sie sehen schon viel besser aus. Sie haben auch jemand gefunden, haben Sie mir jetzt im Vorgespräch erzählt, der sich um Ihre Vierbeiner, um Ihre Hunde kümmert. Also es geht zumindest erstmal ein klein wenig bergauf. Deswegen vielleicht gerne mal zu Beginn, Frau Kneißl, die wichtigste Frage: Wie geht es Ihnen?
Das ist sehr, sehr lieb von Ihnen, und ich danke auch wirklich all jenen Menschen, die sympathische Zeilen unter YouTube geschrieben haben oder in den Telegram-Kanal. Wirklich vielen, vielen Dank. Ich möchte mich einfach bei allen hier an dieser Stelle herzlich bedanken für diese Genesungswünsche. Ja, letzte Woche war ich noch absolut in der Horizontalen und meine Stimme war wahrscheinlich auch noch geschwächter. Jetzt sitze ich auf meinem Bürosessel, und das ist schon einmal ein Fortschritt, ein großer. Ich sitze seit 2 Tagen an meinem kleinen Homeoffice hier in der Wohnung und habe schon ein paar Texte geschrieben, arbeite an einem Manuskript, und mein Büro funktioniert glücklicherweise einwandfrei. Also es waren Kollegen da für Briefe zum Unterschreiben. Wir machen unsere Videokonferenzen. Also seitdem hier die Weihnachts- und Neujahrsferien zu Ende sind, das war am Dienstag, da ging es wieder offiziell los, bin ich eigentlich wieder vollkommen büromäßig auch unterwegs, wenngleich verlangsamt. Also ich habe gestern gemerkt, nach 2 Besprechungen, es waren Studenten und Kollegen da, ich war nach 2 Besprechungen wirklich hundemüde und habe mich dann wieder ins Bett geschleppt. Aber ich führe das mal zurück auf eine Woche Liegen und Medikamente und hoffe, dass ich doch dann irgendwann wieder mal die Alte sein werde. Wie, weiß ich noch nicht, weil so ein Unfall hinterlässt immer bei mir zumindest, ich hatte leider vor 2,5 Jahren erst eine ähnliche Situation, hinterlässt so etwas wie eine Verunsicherung. Und ich bin jetzt kein Hau drauf und ich reite heute anders, als ich noch vor 20 Jahren geritten bin. Aber ich möchte einfach wieder aufs Pferd steigen, ich möchte mit den Hunden durch den Schnee laufen und ohne Krücken gehen können.
Mm-hmm. Ja, Frau Kneißl, dann auch an dieser Stelle wünsche ich Ihnen nochmal alles Gute, dass Sie da schnellstmöglich wieder auf die Beine kommen und all das, was Sie gerade ausgeführt haben, bald wieder möglich sein wird. Und ja, jetzt würde ich sagen, steigen wir ein in das politische bzw. geopolitische Geschehen, denn es gab diese Woche ja eine sehr spannende, heiße Meldung aus Den Haag. Dort hat nämlich vor dem Internationalen Gerichtshof gestern, den 11. Januar, eine Anhörung zur Klärung der Frage, ob Israel im Gazastreifen einen Völkermord an den Palästinensern begeht, begonnen. Südafrika hatte sich am 29. Dezember letzten Jahres mit einer Klage und einem Eilantrag an das höchste UN-Gericht gewendet, in dem die sofortige Einstellung des israelischen Militäreinsatzes gefordert wurde, zu deren Beginn jetzt am Donnerstag müssen die Anwälte Südafrikas den Richtern erläutern, warum das Land Israel im Gazakrieg Handlungen und Unterlassungen vorwirft, die den Charakter eines Völkermordes haben. Südafrikas Vorwürfen zufolge verfolgt Israel mit seinem Vorgehen, ich zitiere einmal, das Ziel, Palästinenser im Gazastreifen als Teil der größeren nationalen, rassischen und ethnischen Gruppe der Palästinenser zu vernichten. Sie haben dort ein auf über 84 Seiten langes Dokument eingereicht, in dem sie die Bombardements und die Abriegelung Gazas dokumentiert haben. Sie schreiben dort von über 22.000 Toten, darunter fast 8.000 Kinder, über 8.000 Vermisste und dazu noch zum Teil 55.000 schwer Verwundete. Südafrika bezieht sich jetzt in seinen Antrag auf UN-Experten, Studien der Weltgesundheitsorganisation, des Welternährungsprogramms und internationaler Hilfsorganisationen wie Save the Children, nach deren Einschätzung jetzt bald mehr Menschen in Gaza an Hunger und Seuchen als durch Luftangriffe sterben werden. Ja, Frau Kneisel, wie haben Sie denn diese Klage von Südafrika jetzt in den letzten 24 Stunden verfolgt? Glauben Sie, dass Sie damit womöglich tatsächlich Erfolg haben könnten?
Also vielleicht ganz kurz zum Einordnen für unsere Zuhörer. Sie haben richtig darauf hingewiesen, es ist der IGH, der Internationale Gerichtshof. Und der ist eine völlig andere Institution als der Internationale Strafgerichtshof, der in den letzten Jahren ja in aller Munde war. Wir hatten darüber auch neulich erst diskutiert, als es ging um die Frage Zuständigkeit jenes internationalen Strafgerichtshofs betreffend eben Staatspräsidenten wie Wladimir Putin zum Kriegsverbrecher, zu der Kriegsverbrecherei zu bezichtigen. Zwei völlig unterschiedliche Institutionen. Ganz kurz, der IGH in Den Haag ansässig, wurde im Jahr 1945 in der UNO-Satzung zeitgleich mit der UNO gegründet. Er ist ein integraler Bestandteil der Vereinten Nationen und wurde in den letzten Jahrzehnten vor allem dann angerufen, wenn es um Grenzstreitigkeiten ging. Für Völkerrechtler ist der IGH eine wichtige Quelle zur Fortweiterentwicklung des Völkerrechts. Und ich habe selbst als Studentin der Jurisprudenz und dann später, weil ich mich im Völkerrecht eben spezialisierte mit meiner Dissertation, viele IGH-Urteile studiert und interpretiert, damals vor allem auch für meine Dissertation zu den Grenzkonflikten im Nahen Osten. Also so viel zum IGH. Nun, warum der IGH in dieser Frage? Die Genozidkonvention, die Völkermordkonvention, auch die sowohl Israels als auch eben weite Teile der Staatengemeinschaft ratifiziert haben, ermöglicht die Anrufung dieses Gerichtshofes. Nun hat hier jenes Juristenteam der Republik Südafrika, des südafrikanischen Außenministeriums, das diese Klage vorbereitet hat, das würde ich sagen, sehr schlau gemacht. Ihr Trachten ist darauf gerichtet, nicht jetzt ein Urteil des IGHs zu erwirken, also dass am Ende dabei herauskommt, ja, Israel begeht Völkermord, Israel ist zu verurteilen und dann so what, ja. Die Richterschaft setzt sich aus einer größeren Anzahl von Richtern aus unterschiedlichen Staaten zusammen, die dort in erster Linie als Juristen sind, aber natürlich in gewisser Weise auch die Interessen ihrer Staaten vielleicht auch ein wenig mitschwingen. Die Klageschrift ist darauf gerichtet, eine einstweilige Verfügung zu erwirken. Das heißt, Alles, was man an sich möchte, ist beim Feststellen der wesentlichen Merkmale, ja, es handelt sich hier um Genozid, um Völkermord, wie Sie in Ihren Ausführungen bei der Frage auch bereits erwähnten, beispielhaft. Und daher mögen diese Handlungen eingestellt werden, it est, also worauf soll es hinauflaufen, auf eine Waffenpause. Also nichts anderes als das, was die UNO-Generalversammlung, der UNO-Sicherheitsrat seit Wochen, Monaten versucht und immer wieder am Veto der USA scheitert, beziehungsweise in der UNO-Generalversammlung sind es ja nicht nur die USA und Israel, die sich dagegen aussprechen, sondern auch ein neutraler UNO-Sitzstaat wie Österreich, die gegen eine Feuerpause, einen Waffenstillstand konsequent auftreten. Wenn es also jetzt beispielsweise zu einer Entscheidung kommen sollte, dass das Richterkollegium sagt, ja, hier liegen eben die wesentlichen Straftatbestände vor, die unter eben den Titel Völkermord fallen. Daher sprechen wir uns aus für eine Waffenpause, eine einstweilige Verfügung. Das wäre schon ein, sage ich mal jetzt nicht nur akademisch gesprochen, eine sehr interessante Entscheidung, weil das Ganze ist kein rein akademisches Unterfangen, so dass man dann in ein paar Jahren darüber Dissertationen verfassen kann, sondern es geht ja in erster Linie darum, den Opfern, und wir sprechen hier von 2 Millionen Menschen, die mittlerweile mehr an Hunger und Krankheiten eingehen als an den Flächenbombardierungen durch die Israelis, die nachgelassen haben, dass man für diese Menschen eben eine Pause erreicht, ja. Genau das versuchte der UNO-Generalsekretär Guterres, das versuchen viele Staaten. Die, die sich dagegen aussprechen, sind einzig und allein die USA und Israel. Und natürlich dann in der Generalversammlung wiederum eine Handvoll weiterer Staaten, einige karibische Staaten, aber eben auch UNO-Sitzstaat Österreich. Und ich erwähne das deswegen, weil in Österreich Dutzende Juristen ein gutes Leben leben, indem sie eben sich mit Völkermord beschäftigen, sich mit auf Ruanda, auf Sierra Leone spezialisiert haben, dort sogar als Richter tätig waren, die zur Ukraine viel publizieren und in den Nachrichten kommentieren, aber keiner, aber nicht ein einziger dieser Juristen, und viele davon sind ehemalige Studienkollegen oder auch Leute, die ich selbst unterrichtet habe, niemand im Völkerrechtsbüro des Außenministeriums, in gewisser Weise auch eben eine Stimme, die sich dazu aussprechen sollte, macht auch nur den Mund auf, um eben dazu Stellung zu beziehen. Was sich jetzt am IGH in den nächsten Tagen weiter geschehen wird, ist interessant für die Menschen von bedeutender Relevanz, was ein Überleben vielleicht auch ermöglicht. Und vielleicht als letzter Satz angemerkt, oder ich bitte um Verzeihung, ich werde einfach ein paar Sätze brauchen, nicht nur einen Satz. Benjamin Netanyahu hat am Mittwoch noch, also vor Beginn der öffentlichen Tagung dieses IGH, gesagt, es war nie die Absicht Israels, die Palästinenser zu vertreiben. Es war immer nur die Absicht, die Hamas zu vernichten. Warum tat er das? Um auch entgegenzuwirken all den Dutzenden Aussagen seiner Kabinettsmitglieder, ob jetzt Finanzminister Smotrich, ob Verteidigungsminister Gallant, ob israelischen Botschaftern in London beispielsweise, die ja nichts anderes tun, als jetzt seit Mitte Oktober darauf hinzuweisen, jetzt oder nie müssen die Palästinenser sozusagen massenweise das Land verlassen. Und da ist der Fokus auf Gaza, auf den Gazastreifen, aber auch, was sich im Windschatten dieser Tragödie im Gazastreifen abspielt, im Westjordanland, in der Westbank, in Ostjerusalem, wo hunderte Menschen mittlerweile zu Tode gekommen sind und wo auch die Stimmen immer lauter werden, die Palästinenser sind zu deportieren. Also wenn man in den Tagebüchern, den Kriegstagebüchern des ersten israelischen Premierministers David Ben-Gurion nachschlägt, dann findet man Aussagen, die im Jahr 47 getätigt wurden, die im Jahr 2023 von israelischen Ministern genauso wieder getätigt werden. Und Mich erinnern diese Aussagen frappant an das, was ich beispielsweise in Erinnerung habe aus dem Ruanda-Genozid, April 1994. Damals eben Frage der beiden wesentlichen Ethnien Ruandas, Hutu und Tutsis, wo es zu einer Millionenvertreibung und Massenmord, eben einem Völkermord, kam. Es gab dann ein Sondertribunal zu Ruanda und da wurden unter anderem Journalisten verurteilt, des Radiosenders Milkulin, die eigentlich von ihrem Wortschatz genau dieselben Vokabeln verwendeten, die wir heute von israelischen Ministern hören. Und läuft auf Genozid hinaus.
Ja, und wir hatten auch schon letzte Woche darüber gesprochen. Es gab ja auch oder gibt, das weiß man jetzt nicht, auch Pläne der israelischen Regierung, die Palästinenser nach Kongo zu verschleppen. Da gibt es zumindest Verhandlungen, Gespräche zwischen Israel und dem Kongo. Das hat mich dann so ein wenig an den Madagaskar-Plan von dem großen oder kleinen Adolf Hitler damals erinnert, der die Juden nach Madagaskar verschleppen wollte. Das heißt, es gibt, um da auch jetzt nochmal auf die Klage Südafrikas zu sprechen kommen. Es ist ja wirklich ein akribisches, eine Arbeit, die schon fast der einer Doktorarbeit gleicht, mit den 84 Seiten, die sie dort zusammengetragen haben, indem sie wirklich akribisch zusammengearbeitet haben, inwiefern Israel genozidale Absichten hegt. Und die Frage, die sich jetzt natürlich viele Menschen stellen, ist, kann diese Klage tatsächlich Erfolg haben? Und die Frage möchte ich jetzt nochmal an Sie weitergeben, Frau Kneißl. Wie schätzen Sie das denn ein? Glauben Sie, dass da das tatsächlich durchgeht und Israel tatsächlich des Völkermordes am Ende vom Internationalen Gerichtshof bezichtigt wird? Oder glauben Sie, dass am Ende eben doch die Lobbyarbeit der USA und Israels so stark ausgeprägt ist mittlerweile, dass das daran scheitern wird? Wie schätzen Sie das ein, Frau Kneißl?
Also wie gesagt, das Bestreben dieser Klageschrift ist nicht darauf gerichtet, jetzt Israel zu verurteilen. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, eine einstweilige Verfügung zu erreichen, dass die anhaltenden Maßnahmen, die also Merkmale des Völkermordes tragen, gestoppt werden. Das ist wie wenn Sie jetzt das, ich bitte um Verzeihung gegenüber allen Juristen, der Vergleich hinkt absolut, aber gesetzt im Fall, Sie haben häusliche Gewalt in einer Familie und bevor jetzt der Täter verurteilt wird und sagt, ja, er hat dieses oder jenes angestellt, wird eine einstweilige Verfügung verhängt, beispielsweise Betretungsverbot, beispielsweise Abnahme von Schlüsseln, was auch immer, ja. Also das wäre der Vergleich. Und inwieweit das zu erzielen ist, wie das Richterkollegium sich da entscheidet, dass da fehlt's, das ist jetzt eine, es ist eine Ermessensfrage, und der IGH ist viel nicht so geläufig wie der Internationale Strafgerichtshof, der viel politischer ist, ja. Und der Internationale Strafgerichtshof hat in den letzten Jahren, Jahrzehnten eben viel mediale Berichterstattung erhalten, weil es natürlich immer interessant war, warum steht der eine oder andere ehemalige Staatschef nun vor Gericht. Meistens waren es afrikanische Staatschefs. Man hat sich nie mit westlichen Staatsregierungschefs auseinandergesetzt. Und da ging es immer um die persönliche strafrechtliche Verantwortung. Hier sprechen wir von der Staatenverantwortung. Und ich habe die Anklageschrift nicht in allen Details gelesen. Ich habe sie mehr so quer gelesen. Ich muss sagen, es ist ein sehr interessanter Ansatz. Ja, also es geht wirklich nicht darum, dass am Ende dann eine Verurteilung Israels erfolgt, sondern dass den Menschen, die im Moment unter höllischen Bedingungen aushalten müssen, eine einstweilige Verfügung erreicht wird.
Vielleicht noch eine abschließende Frage dazu. Was bedeutet das denn jetzt für die westlichen Staaten, allen voran natürlich hier die Staaten wie Deutschland und Österreich, die ja quasi als Komplizen Israels agieren, sich hinter Israel stellen, Israel Waffen liefern. Wenn da diese Klage erfolgreich sein sollte, hätte das Folgen, Konsequenzen oder ist dem nicht so, Frau Kneißl?
De jure, ja, sollte es Konsequenzen haben. Aber de facto fürchte ich, dass sich hier nicht sehr viel ändern wird, weil ich habe vorher die Rolle meines eigenen Heimatlandes besonders hervorgehoben. Warum? Weil Österreich anders als Deutschland ein UNOSITZ-Staat ist und andere UNOSITZ-Staaten wie die Schweiz verhalten sich anders in dieser gesamten Problematik. Österreich geht hier also wie ein Mann hinter Israel her. Und das ist auch von medialer Begleitmusik gekennzeichnet und betrachtet man die Chatrooms in einigen Medien, also dann ist das 100% Pro-Israel-Haltung. Die Gründe sind unterschiedlich, also das ist ja auch so die sogenannte Rechte, die ja, also mir gefallen diese Einteilungen nicht besonders, aber eine Partei wie die Freiheitlichen, die gewisse Chancen haben, die nächsten Wahlen zu gewinnen, sind 100-150% hinter Israel. Und ja, also den Palästinensern sozusagen gehört da eine drauf und die Hamas ist zu vernichten, mit wie viel Opfern auch immer das dann erfordert. Das ist die Lage Österreich. Das ist in Deutschland, stellt sich das vielleicht nicht ganz ein bisschen anders dar. Aber all jene Staaten, die hier meinen, ich zitiere Kanzler Scholz, Israel würde sich ans Völkerrecht halten, das hat er ja mehrfach betont, diesen Stehsatz, den man ihm vorgegeben hat in seinen Gesprächsnotizen für Interviews, der muss dann umgeschrieben werden, ja.
Frau Kneißl, dann lassen Sie uns den Fall des Internationalen Gerichtshofs rund um die Klage Südafrikas erstmal ad acta legen und den Blick wie immer noch ein wenig weiten, und zwar in das wunderschöne Frankreich. Denn dort ist die französische Ministerpräsidentin Elisabeth Borne am Montag zurückgetreten und direkt am nächsten Tag, am Dienstag, hat der französische Präsident Macron den bisherigen Bildungsminister Gabriel Attal zum Premierminister des Landes ernannt. Der 34-Jährige ist jetzt mit der Ernennung der jüngste Ministerpräsident Frankreichs. Attal war früher Mitglied der Sozialisten und schloss sich dann daraufhin Macrons Partei im Jahr 2016 an. Von 2020 bis 2022 war er Regierungssprecher und danach wurde er Haushaltsminister, bevor er dann jetzt letzten Sommer ins Bildungsressort wechselt. Und er ist nicht nur offen homosexuell, sondern auch Teil des World Economic Forum. Er gehört nämlich auch zu den zum Young Global Leader Programm des WEF. Frau Kneißl, wie schätzen Sie denn diese Besetzung des Gabriel Attal ein? Wie sehen Sie das?
Also ich lasse mal diese ganze Frage World Economic Forum und so weiter außen vor. Die ist in meinen Augen überhaupt nicht entscheidend. Entscheidend ist Folgendes. Und auch nicht das Alter. Ja, Macron war, glaube ich, 36, 37, als er Präsident wurde. Macron verfügte aber über einen recht guten Bildungshintergrund und hatte Erfahrung als Wirtschaftsminister, glaube ich, 2 Jahre. Also Bildungshintergrund zwischen diesen beiden Personen ist ein ganz anderer. Das Alter würde ich da jetzt nicht unbedingt als ein Thema nehmen. Es gab auch in der Vergangenheit unter Mitterrand sehr junge Minister, wie Fabius, der sich dann auch allerhand an Skandalen leistete. Aber zu Attal und zu dieser gesamten Regierungsumbildung folgende Gedankensplitter von meiner Seite. Elisabeth Born hat sich mit sehr viel Einsatz und ich würde sagen geradezu mit einer akribisch um eine Verbesserung der aktuellen Wirtschaftslage, vor allem was die Kaufkraft der Franzosen anbelangt, hohe Energiekosten, Inflation. Also sie hat hier wirklich alle Rädchen versucht in Bewegung zu setzen und war unermüdlich im Einsatz. Manche wunderten sich, als Elisabeth Born Premierministerin wurde, warum sie? Sie hat eher so die Außenwirkung einer bemühten Schuldirektorin. Aber der letzte Premierminister, der vorletzte Premierminister Macrons, der populär war, war zu populär für Macron. Ich suche jetzt gerade in meiner Erinnerung nach seinem Namen, Xavier, sein Nachname fällt mir nicht ein, er ist mittlerweile in Nordfrankreich als Lokalpolitiker tätig, aber der wurde von Macron regelrecht rausbefördert, weil er einfach zu populär geworden war und so viel Glanz auch auf sich zog. Also das gesamte französische System ist eine Präsidialrepublik, in deren Zentrum der Präsident steht, eine starke Persönlichkeit, eine geradezu monarchisch anmutende Persönlichkeit. Und da darf ein Premierminister nicht mehr sein als, sage ich einmal, ein Generalsekretär, der zuarbeitet. Und dafür war Elisabeth Born, wenn Sie so wollen, geeignet. Elisabeth Born wurde selbst geradezu auf eine erniedrigende Art und Weise überrascht. Also ich würde nicht sagen, dass sie zurückgetreten ist, weil sie meinte, es sei ja zu viel, sie schafft es nicht, sondern sie wurde zurückgetreten am letzten Montag. Und die Kabinettsänderung beruht vor allem darauf, dass Macron jetzt hier sozusagen einen frischen Wind hineinbringen möchte mit einer kleinen schillernden Persönlichkeit, und Attal ist meines Erachtens alles andere als schillernd, der sozusagen für die kommende Europawahl, aber auch für die Gesamtwahrnehmung der Regierung sozusagen Pluspunkte erheischen soll. Das ist der Hauptgrund. Und Attal, ich werde vielleicht noch ganz kurz auf ihn zu sprechen kommen, aber diese Nominierung sorgte jetzt nicht nur für ein gewisses Kopfschütteln in der breiteren französischen Öffentlichkeit, sondern vor allem auch unter den Schwergewichten in der Regierung. Finanzminister, Verteidigungsminister, die sind alle ein ganzes Stück älter, also die fragen sich natürlich, warum sollen sie jetzt für diesen Junghüpfer arbeiten und dessen Weisungen folgen, während es hätte meines Erachtens wirklich bedeutendere Personen gegeben mit mehr politischer Erfahrung, mit mehr Lebenserfahrung auch, die in einer so kniffligen Zeit wie aktuell eine beruhigendere Rolle, also eine Art Ruhepol auch hätten schaffen können. Und meine Interpretation der Dinge ist, dass Macron das jetzt alles wirklich wie nur macht, um gewisse Pluspunkte. Wir sind frisch, wir sind jung, wir steuern auf neue Horizonte zu. Und das ist die absolut falsche und meinen Augen auch brisant gefährliche Begründung für Frankreich. Vielleicht noch ganz kurz jetzt zur Person Attal. Sein Bildungshintergrund ist kontrovers, also inwieweit er wirklich die Abschlüsse gemacht hat, die in seinem Lebenslauf schriftlich auftauchen, während er eigentlich immer ein politischer Aktivist war und als Regierungssprecher tätig etc. Also inwieweit ihm das alles wirklich so gelungen ist und leicht von der Hand ging, steht auf einem anderen Blatt, aber das steht mir jetzt nicht zu, darüber zu spekulieren. Ich habe Attal als Regierungssprecher vor allem wahrgenommen, als ich in Frankreich lebte, und fand ihn völlig falsch am Platz. Er ist nicht sehr eloquent. Er hat geradezu Probleme, sich in ganzen Sätzen auszudrücken. Und es wurde auch immer in Frankreich gemunkelt, dass einfach eine nahe Beziehung zwischen ihm und dem Präsidenten sei, eine tiefe Vertrautheit, die ihn auf diesen Posten gehievt habe. Nun vielleicht zur jüngsten Meldung aus Frankreich, die gestern Abend über die Bildschirme flatterte, pardon, das war jetzt ein echter falscher Versprecher, dass nämlich der neue Außenminister, der Lebensgefährte von Premierminister sei. Daraufhin hat aber der Premierminister angekündigt, nein, nein, wir sind nicht mehr zusammen, wir lebten in so einer eben administrativen Partnerschaft, wie man das da jetzt in Frankreich heißt. Also sie lebten jetzt nicht nur zusammen zufälligerweise, sondern sie hatten eine solche Partnerschaft besiegelt. Und der neue Außenminister ist also der ehemalige Parlamentsvorsitzende der liberalen Fraktion im Europäischen Parlament für die Franzosen. Und der neue Premier Attal meinte, nein, nein, wir sind also jetzt nicht mehr in einer Partnerschaft und er ist jetzt der neue Außenminister. Also einmal ein großer Seufzer von meiner Seite. Ich will das alles nicht in irgendeiner Weise jetzt beurteilen, was jetzt diese nahe Beziehungen und ob jetzt, wenn das jetzt seine Freundin gewesen wäre oder auch nicht, oder seine Schwester, keine Ahnung, lassen wir das jetzt alles mal beiseite und betrachten wir Frankreich ein wenig historisch. Da ist vielleicht den Hörern bekannt eine Persönlichkeit wie die Marquise Pompadour. Sie war die Mätresse, die Geliebte von Ludwig dem 15., wenn ich mich recht erinnere. Und sie war nicht die Einzige. Es gab Diane de Poitiers, es gab viele faszinierende Damen des Hofes, die oftmals größeres politisches Gewicht hatten als die Minister und Botschafter. Das ist bekannt, das war in Frankreich immer schon so. Und dagegen ist ja jetzt auch historisch nichts einzuwenden. Nur die Frage ist, inwieweit im Jahr 2024 derartige nahe Beziehungen in einer demokratisch legitimierten Republik sang- und klanglos über die Bühne gehen, ohne dass irgendjemand das offen in Frage stellt. Also ich habe zumindest in den französischen Zeitungen nichts wirklich dazu gesehen. Ich habe mir erlaubt, einen Artikel zu verfassen, wo der Außenminister noch gar nicht vorkommt. Ich tat das vor 2 Tagen. Der Text wird heute oder morgen in einer russischen Tageszeitung namens Vedomosti erscheinen. Wir können ja gerne darüber nächste Woche noch eingehen, darauf eingehen. Aber ja, bei aller Frankophilie, und die sitzt bei mir wirklich tief, es lässt mich doch ein bisschen sprachlos zurück.
Jetzt aber noch einmal nachgefragt. Ich hatte ja auch erwähnt, dass er Teil des Young Global Leaders Programms des WEF ist. Da hatten Sie gesagt, das sei jetzt erstmal nicht von Relevanz, dass er da auch mit in diesen Zirkeln aktiv gewesen ist, zumindest in der Vergangenheit. Also vielleicht da nochmal 1-2 Sätze von Ihnen dazu, weil es eben doch auf vielen einschlägigen Kanälen diskutiert worden ist. Da kommt jetzt quasi der nächste WEF-Mann, wird da zum Premierminister erklärt. Also halten Sie das nicht für relevant, dass er diese Vergangenheit hat im WEF, sondern ja, würden Sie eher sagen, dass es da doch wichtiger ist, erstmal darauf zu blicken, wie er politisch aufgestellt ist. Wie schätzen Sie das ein, Frau Knasse?
Ja, mir ist diese Debatte rund um WEF und die Davos-Jünger und so weiter, das alles ist mir wohl bekannt. Aber ich war ein einziges Mal am World Economic Forum. Schwer beeindruckt hat mich das jetzt nicht. Ich erinnere mich aber an, ich glaube, es war das World Economic Forum 2021, wenn ich mich recht erinnere. Da war Präsident Putin auch per Videoschaltung mit dabei. Und es gibt viele russische Teilnehmer und es hat auch der russische Präsident mehrfach am World Economic Forum mitgewirkt. Und wenn Sie beispielsweise sein damaliges Gespräch und den Dialog mit Klaus Schwab sehen, also da sind keine Berührungsängste zwischen den beiden gegeben. Und ich glaube, da wird manches überbewertet, was diesen World Economic Forum anbelangt. Ja, es ist eine Gruppe, wo sich Leute dann eben, ich weiß keine Ahnung, wie oft sie sich treffen, ob die sich überhaupt treffen oder ob die einfach nur auf Listen beisammen sind, weil man sie eben als vielversprechend hält. Mich hat das World Economic Forum in keiner Weise jetzt beeindruckt, so dass ich gesagt hätte, ich würde da jemals wieder hinkommen oder die Teilnahmegebühr zahlen, wäre ich jetzt nicht als Außenministerin damals dabei gewesen. Ich glaube, das ist, wie gesagt, das ist meine Berufserfahrung und mein persönlicher Einblick, da wird manches überschätzt. Aber es sei jedem umgelassen, wie er da das interpretieren will. Ich sehe es anders. Meine Interpretation, und die geht konform mit der vieler aktueller französischer Regierungsmitglieder, ist, Attal ist der falsche Mann zur falschen Zeit am falschen Platz.
Mit dieser Einschätzung, Frau Knasse, würde ich sagen, legen wir auch das Thema jetzt erstmal ad acta und schauen mal zu Ihnen in Ihre neue Heimat noch, nach Russland. Denn dort war der russische Präsident Putin in einer Stadt, die Sie auch kürzlich noch vor Weihnachten bereist haben. Er war nämlich im fernen Osten in Chabarowsk, das ist eine Stadt, ich hoffe, ich habe sie jetzt richtig ausgesprochen, die eben im Föderationskreis Ferner Osten liegt. Und dort fand am Donnerstag ein Treffen des russischen Präsidenten Putin mit Vertretern, mit hochrangigen Vertretern der örtlichen Geschäftswelt statt. In seiner Rede, die Putin dort vor Ort gehalten hat, ging er unter anderem auf die Lage rund um die russische Wirtschaft ein, und dazu stellte er fest, dass Russland gemessen an dem Wirtschaftsvolumen mittlerweile zur größten Volkswirtschaft in Europa geworden ist. In Anbetracht der Tatsache, dass das Land, wie er selber sagte, von allen Seiten erdrosselt und unter Druck gesetzt wird, sei das ein erstaunliches Ergebnis. Er führte weiter dazu aus, ich zitiere ihn einmal, wir überholen Deutschland und belegen weltweit den 5. Platz. China, USA, Indien, Japan, Russland. In Europa sind wir mittlerweile die Nummer 1. Ferner gab er außerdem an, dass Daten über das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts, des BIP in Russland für 2023 höher ausfallen könnten als die bisher prognostizierten Zahl von 3,5%. Er sagte dann, dass er das für möglich hält, dass das BIP-Wachstum mehr als 4% betragen könnte, weil auch frühere Schätzungen, wonach das BIP Russlands im Jahr 2022 um 2,1% zurückgegangen seien, sich als falsch erwiesen hätten. Ja, Frau Knassel, zum einen, was können Sie uns über diese Stadt im Fernosten Russlands sagen? Und ja, wie schätzen Sie auch diese Aussagen von Wladimir Putin ein?
Ja, ich habe mich sehr gefreut, dass ich gestern über die Nachrichten Sender die Bilder sah, der jener Universität, der Pacific National University, wo ich selbst erst vor 3 Wochen unterrichtete, mit Rektor Juri Marfin und dem gesamten sehr beeindruckenden jungen Team an Professoren, das ich dort kennenlernen durfte. Chabarowsk ist eine relativ junge Stadt. Sie wurde in den 1870er, 80er Jahren gegründet von den ersten russischen Siedlern, die dorthin kamen. Und er hat in der russischen Geschichte insofern auch eine bedeutende Rolle inne, als dort wesentliche Grenzverträge mit dem Kaiserreich China, was den Grenzverlauf anbelangt, zwischen dem russischen Zarenreich und dem Kaiserreich China im ausgehenden 19. Jahrhundert anbelangte. Der Fluss Amur, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, an manchen Stellen 60 Kilometer breit ist, ja, ist über 4400 Kilometer lang, fließt also von West nach Ost quer durch Russland und ist in weiten Teilen also immer wieder auch Grenzfluss. Chabarowsk war ursprünglich auch die Hauptstadt dieser Region genannt, Ferner Osten, wurde dann abgelöst von Vladivostok vor ein paar Jahren. Aber man spürt dort sozusagen noch den alten Standort, Verwaltung, Industrie und vor allem auch jener beeindruckenden Pioniere, die da im Laufe der letzten 200 Jahre, 150 Jahre besser, sich niedergelassen haben und dort wirtschafteten. Und was ich so besonders interessant fand, war, ich bin hingereist in der Erwartungshaltung, naja, es wird vielleicht eine stärkere chinesisch-asiatische Präsenz dort demografisch, also durch Menschen oder durch Produkte sein, aber es ist eine zu 100% russische Stadt. Es ist russische Architektur. Es sind russische Produkte in den Läden, es wird nur russisch gesprochen, und das ist ja das Fantastische an der russischen Sprache. das mir auch erst bewusst wurde, seitdem ich sie versuche zu erlernen. Es wird mehr oder weniger dasselbe Russisch gesprochen in St. Petersburg wie in Chabarowsk oder in Orenburg. Das ist dem guten Alexander Puschkin zu verdanken, der diese Sprache einfach modernisierte, ihr eine Grammatik gab, einen neuen Wortschatz. Und die russische Sprache verbindet dieses Riesenland. Also als ich hinflog, 7 Zeitzonen Unterschied, 11 Stunden Reise und ich bin immer noch in Russland. Das ist ja das Faszinierende, ja. Wenn wir uns vom Flughafen München auf einen 11-stündigen Flug begeben und 7 Zeitzonen durchwandern, ja, dann sind wir ganz woanders. Und dass man eben dann immer noch in Russland ist und nämlich wirklich in Russland, das war auf der Uni spürbar. Ja, dort sind Studierende aus Korea. Ganz interessant. Korea, die Republik Südkorea, also trägt zwar die Wirtschaftssanktionen gegen Russland mit, aber nicht die nicht die akademischen oder Sportsanktionen. Also Wissenschaft, das machen die Koreaner ganz normal weiter mit Russland und daher auch Akademikeraustausch, anders als die EU oder Russland oder die USA. Und das fand ich sehr faszinierend. Das akademische Niveau war beeindruckend. Die jungen Leute, die ich dort kennenlernte, mit denen ich auch simulierte Verhandlungen übte, waren voll bei der Sache. Und es war eine Wonne, mit ihnen zu arbeiten. Der Campus dort wird jetzt massiv ausgebaut. Und es ist ja ein Teil des Regierungsprogrammes, das schon von mehreren Premierministern also umzusetzen war. Die wesentliche Vorgabe von Präsident Putin lautet seit Jahr und Tag Entwicklung dieser Region, die nicht nur reich an Bodenschätzen ist, sondern die wirklich eben mit ihrer Berührung pazifischer Raum, es sind von Chabarowsk immer noch, glaube ich, fast 1500 Kilometer bis an die pazifische Küste. Also die Dimensionen sind andere, aber es ist sozusagen dieser pazifische, dieser asiatische Raum, der auf der Tagesordnung ganz oben steht. Und das war vielen russischen handelnden Personen, ob in Wirtschaft oder Politik, also von Präsident Putin bis hin zu diversen Konzernchefs immer schon klar, die Zukunft liegt im Osten. Und das ist jetzt voll im Umbruch befindlich. Und die Tatsache, dass Präsident Putin mit einer relativ großen Wirtschaftsdelegation jetzt auch in Chabarowsk zusammentraf, nämlich auf der Uni, das hat mich sehr gefreut, als ich die Bilder sah. Und er wies eben in der Diskussion mit den Wirtschaftstreibenden genau auf das hin, was Sie eingangs in Ihrer Frage betonten. Ja, Russland ist heute Wirtschaftsmacht Nummer 5 weltweit und wenn man es im europäischen Kontext sieht, die wichtigste europäische Wirtschaftsmacht, weil eben Deutschland und andere G7-Mitglieder mittlerweile schwer abgefallen sind. Und das Wirtschaftswachstum wird von Putin, was jetzt die Kaufkraft anbelangt, als in einer sehr guten Entwicklung dargestellt. Und das ist entscheidend für den Otto-Normalverbraucher, weil da geht es ja um Inflation, um was kann ich mir mit dem Warenkorb, mit der aktuellen Währung leisten. Also die Kaufkraftentwicklung wird als in guter Entwicklung beschrieben. Was zu stärken sei, zu verbessern, ist das Pro-Kopf-Wirtschaftseinkommen. Also das könnte noch wachsen. Und hier ist eben spielt sich die Musik im Osten ab. Und ob das jetzt Vladivostok ist, das eben einige hundert Kilometer weiter im Süden an der Küste liegt, und wo sehr viel investiert wurde in den letzten Jahrzehnt, oder ob es Chabarowsk ist, die alte Hauptstadt. Die Welt dreht auf Ost-Süd-Ost. Und das ist, wenn man jetzt in Russland lebt, wirklich ganz besonders intensiv wahrzunehmen. Also wir werden mit unserem Gorki auch ausbauen. Wir haben hier einiges vor in Zusammenarbeit mit der Universität und anderen Einrichtungen in der Region, weil es geht vor allem darum, auch junge Leute, die gerade dabei sind, ihr Berufsleben aufzubauen, ihr vielleicht auch akademisch weiterwirken wollen. Moskau und St. Petersburg waren und sind weiterhin die Wasserköpfe Russlands. Also natürlich ist es für einen jungen Menschen amüsant, in St. Petersburg seine 20er zuzubringen als jetzt im fernen Osten. Aber wie man jetzt langfristig das für sich aufbauen, die Mietkosten, die also Wohnraum oder wie man Land erwerben, Steuerlast, es ist alles niedriger im Osten. Das heißt, man hat dort Luft nach oben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es junge Menschen gibt, die sagen, warum nicht den Osten aufziehen, also aufbrechen. Vielleicht sind meine zukünftigen Handelspartner, akademischen Kollegen in Vietnam, in Korea, in China, also nur um das unseren Zuhörern auch noch einmal zu vermitteln, von Chabarowsk kann ich direkt nach Peking fliegen und bin in 2 Stunden dort. Nach Moskau bin ich eben, hab's jetzt nicht genau im Kopf, aber ich glaube, ich bin 8 oder 9 Stunden im Flieger unterwegs. Peking 2 Stunden, Shanghai, weiß es jetzt nicht, will nichts Falsches sagen, aber jedenfalls auch näher als Moskau. Oder ich kann dann von dort Richtung Vietnam aufbrechen, Urlaub machen, wenn mir nach Süden ist und Tropen. Also es gibt vieles, was dafür spricht, und das sind im Moment Dynamiken im Gange, die hochinteressant sind und wo ich persönlich es mit Dankbarkeit sehe, wenn ich Teil dieses Umbruchs sein kann mit unserem Gorki. Das haben wir vor. Und sobald ich wieder mehr als hüpfen kann, werde ich auch wieder nach Chabarowsk aufbrechen.
Frau Kneißl, dann freuen wir uns darauf, dass Sie jetzt hoffentlich bald wieder hüpfen können, es Ihnen bald wieder gut geht. Ich bedanke mich bei Ihnen vielmals für die, wie immer, sehr kompetenten Einschätzungen und wünsche Ihnen jetzt noch eine gute Genesung und dann ein schönes Wochenende.
Vielen Dank, lieber Flavio von Witzleben, und unseren Zuhörern auch.
Ja, und auch an euch, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Sonntag, Montag oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Und ja, bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.